zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4. Ich habe mir heute wieder wie beim letzten Mal den Lauren eingeladen. Hi Lauren.
Hallo Sebi.
Und wir reden heute über das 8. Kapitel aus Resident Evil 4. Beim letzten Mal haben wir so einen kleinen Burghof betreten. Ashley wurde vom Plugger übernommen, hat die Kontrolle über ihren Körper verloren und hat gedroht, sich selbst zu ermorden. Ist dann wieder zu sich gekommen und ist dann geflohen, hat sich quasi aus Angst davor, sich selbst oder Leon zu verletzen, zurückgezogen. Leon konnte sie nicht verfolgen und steht nun alleine auf diesem Dorfplatz oder Burgplatz, besser gesagt, Burggarten. Ich finde, das 8. Kapitel, das uns jetzt erwartet, ist in vielerlei Hinsicht irgendwie ein ziemlich krasses Kapitel. Das hat viele Passagen, wo ich mir im Vorhinein schon immer wieder, wenn ich es durchspiele, denke so, holy shit, jetzt kommt gleich die Stelle wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich finde es auch voll spannend, weil hier ist so das erste Mal, dass tatsächlich eine komplett neue Passage kommt, die nichts mit dem Original Resident Evil 4 zu tun hat, sondern die wirklich so eine ganz neue Szene ist. Nicht nur eine neue Interpretation, sondern sowas ganz, ganz Neues. Finde ich super spannend, Kapitel 8.
Auf alle Fälle, ja. Sehr interessantes Kapitel. Und ja, gut, dass du es sagst. Mir ist es nicht mehr im Bewusstsein, dass die Stelle komplett neu ist. Aber genau, jetzt wo du es sagst, stimmt.
Ja, aber ich glaube, zumindest, ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht, während ich erzählt habe. Ich glaube, im Dorfbereich gibt es keine Stelle, die nicht zumindest auf irgendwas Altem beruht. Da haben sie das Erkunden vom See deutlich ausgebaut und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da ist nichts, wo man sagt, aha, das ist jetzt komplett neu. Aber die Burgmauern, zu denen wir jetzt gleich kommen, da gibt es, glaube ich, im Original keine Passage, die das irgendwie verkörpert. Glaube ich zumindest. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt stehen wir mit Leon erstmal alleine auf diesem Dorfplatz. Ashley ist weg und wir kriegen erstmal eine kleine Sequenz, die uns suggeriert, dass der Kontakt zu Hannigan abreißt. Die versucht uns zu kontaktieren, es geht aber nicht wirklich und Leon ist jetzt quasi wirklich wieder komplett allein, komplett isoliert auf diesem Burghof mit dem kleinen Brunnen und ein bisschen so überschwemmten Gebiet irgendwie, keine Ahnung. Und als ich mir mein Gameplay von meinem ersten Playthrough angeguckt habe von dieser Passage, musste ich echt lachen, weil ich dachte mir, es nimmt einfach kein Ende. Was zur Hölle mache ich da eigentlich? Und ich versage und schreibe ganze 7 Minuten und 47 Sekunden einfach nur auf Fischjagd. Denn in diesem kleinen Tümpel schwimmen Haufen Fische rum, also wirklich viele für so wenig Wasser. Mein Inventar war aber ziemlich voll. Und deswegen habe ich immer wieder mit dem Messer Fische gejagt und dann mein Inventar geöffnet und dann wieder Munition gecraftet und den Fisch reingequetscht, den nächsten Fisch getötet. Und dann war das auch noch ein großer Fisch. Also musste ich wirklich viel Platz machen, also Kräuter kombinieren und so weiter und so fort. Dann habe ich den Händler noch entdeckt, der da gleich ist. Und wie gesagt, ich habe fast 8 Minuten nur damit verbracht, die Fische irgendwie in mein Inventar zu quetschen. Hast du da auch so viel Zeit verbracht oder ging es bei dir schneller?
Das scheint so ein Ding zu sein, ja. Genau, mir ging es nämlich auch so. Und wie du schon sagst, das Inventar war auch schon ziemlich voll und dann dieses, ich mag es erst, diese so Gebiete einmal rundum anzuschauen und dann mich um solche Sachen wie die Fische zu kümmern, die laufen mir ja nicht weg und habe dann auch diesen Händler gleich entdeckt gehabt zum Glück und Fische jagen, zum Händler bringen, verkaufen und weiter Fische jagen. Hier ist jetzt dann auch an diesem Brunnen das zweite Mal, dass man diesen Käfer findet. Da hattest du ja ein Video auch hochgeladen. Ich habe die davon, von den Käfern, die habe ich noch nicht entdeckt davor. Aber jetzt natürlich jedes Mal, wenn man dran vorbeiläuft, denkt man, ach genau, diese Stelle.
Ja, ich glaube, ich habe das Spiel 3-mal komplett durchgespielt, bevor ich irgendwo irgendwo einen Screenshot von diesen Käfern gesehen und habe mir gedacht, hä, ist das irgendwie ein Fake oder was ist das? Die gibt's ja nicht im Spiel. Das hätte ich doch gesehen. Und dann habe ich eben nachgeforscht und da gibt's tatsächlich 3 so komische japanische Hornkäfer oder so, die man da sammeln kann in dem spanischen Dorf. Und einer davon hängt eben an diesem Brunnen. Und ich habe jetzt auch in dem Video eben drauf geachtet, weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass ich das Spiel 3-mal durchspiele und ich finde gerade den Käfer nicht. Ich finde das noch so der offensichtlichste. Und ich bin wirklich 3-mal an dem Käfer direkt vorbeigelaufen. Aber man sieht den auch wirklich schlecht. Und im Gegensatz zu allen anderen Items erscheint die Markierung, dass da überhaupt was ist, wirklich nur, wenn man sehr nah dran ist. Also der ist schon unauffällig.
Das stimmt, ja.
Aber ja, crazy.
Wenn man dann bei dem kurz vor dem Händler steht, finde ich auch, ist eine der, die Lösung einer der gemeinsten blauen Zettelaufgaben überhaupt. Und zwar dieser verkratzte, was war das? Grüner viereckiger Stein, den der Händler, den irgendein Kerl geklaut hatte. Und es hat ewig gedauert, bis ich dieses Krähennest gefunden habe. Das ist so gut versteckt, weil man rechnet damit, dass das dann, ich glaube, das müsste dann das 9. Kapitel sein, dass man es da erst findet, aber man läuft eigentlich direkt dran vorbei und kann das gleich mitnehmen.
Man ist ja quasi schon an des Rätsels Lösung vorbeigelaufen, bevor man den Zettel für die Quest überhaupt annimmt. So
richtig,
ungefähr.
Ja.
Ja. Den habe ich auch erst später gefunden. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. War das tatsächlich erst in meinem zweiten Playthrough oder durch Backtracking? Aber auf jeden Fall da, an der Passage habe ich da auch noch nicht dran gedacht und habe das Krähennest auch nicht gesehen. Das ist auch wirklich gemein versteckt.
Ja, vor allem man rechnet damit, dass das in dem Bereich ist, wo die anderen Aufgaben auch sind. Weil es heißt ja auch, dass das irgendwie in der Nähe von dem Labyrinth ist. Und ja, es ist in der Nähe vom Labyrinth, aber es ist so weit, also so außerhalb der Sichtlinie. Es hat bei mir ewig gedauert. Ich glaube, ich habe da eine Viertelstunde oder 20 Minuten gesucht, bis ich bei dem ersten Playthrough das gefunden habe überhaupt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich gemein. Ich habe dann bei dem Händler, da gibt's ja dann, glaube ich, zum ersten Mal den Body Armor zu kaufen.
Stimmt,
so eine Art
ja.
Kugelsichere Weste. Die konnte ich mir dann zum Glück leisten und habe dann noch ein paar Red 9 Upgrades dazu gekauft. Und da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Ich habe zwar das Original Resident Evil 4 erst Anfang des Jahres nochmal durchgespielt, aber als ich das Remake gespielt habe, habe ich mir noch gedacht, dass man schon sehr früh die Body Armor kriegt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich verbinde die Body Armor im Original eher so mit dem Inselbereich und nicht schon irgendwie Anfang Schloss, ne?
Finde ich auch, ja. Jetzt, wo du sagst, ich habe auch das Gefühl, dass das deutlich später kam, weil die ja auch einen massiven Impact hat, wenn du die anhast oder so. Das ist halt, das tut alles nur noch halb so weh. Und ich glaube, dass das eine von den Benefits war, die du kriegst, wenn du auf der Insel bist.
Genau. Genau, jetzt kann man die hier schon ziemlich früh im Schloss kaufen und das ist wirklich ein sehr praktisches Item, weil wie du schon gesagt hast, das blockiert Schaden, der eingeht. Also man kriegt deutlich weniger Schaden, solange die Schutzweste quasi noch Health hat im Grunde. Ähnlich wie das Messer nutzt sich die ab mit jedem Treffer und irgendwann ist die kaputt, dann bringt die nichts mehr, dann muss man die für relativ viel Geld wieder reparieren lassen. Also die verschlingt schon einiges an Kohle, aber dafür spart man sich sehr viel Heil-Items und sehr viel Lebensenergie. Die macht einem das Leben schon um einiges leichter.
Das stimmt,
die
ja.
Musste ich auf jeden Fall gleich haben. Dann, wenn man den Händler verlassen hat, kommt man, genau, dann geht's ja, das ist ja ganz interessant, dann geht's ja gleich mal in eine, finde ich, ziemlich unheimliche Passage. Bis jetzt war ja, abgesehen von dem Garador-Kampf, das Schloss eher so actionreich, würde ich sagen, aber hier geht's ja quasi gleich mal los, dass man einen Raum betritt und dann sitzen da so mehrere mumifizierte, betende Gestalten am Boden um einen Altar rum und auf dem Altar ist auch so ein mumifizierter Körper, aus dessen Kopf so ein Plagger platzt gerade, Tentakel überall Blut. Man kann überhaupt nicht einschätzen, ob das irgendwie erst vor ein paar Stunden oder vor ein paar Jahrhunderten passiert ist. Alles ist möglich, aber es ist super bizarr und seltsam einfach. Da hat man plötzlich diesen okkulten Raum und man hört dann auch währenddessen aus dem Nachbarraum irgendwie schon so Gemurmel und Gebete und so. Man ist plötzlich wieder in so ein mittelalterliches Horrorszenario gestolpert. Von der Fischjagd direkt wieder ab in die Hölle. Das war schon
voll rein,
ein krasser Szenenwechsel. Ja.
Ja, ich fand's auch am Anfang, als ich das erste Mal reingelaufen bin, dachte ich mir, okay, das sieht alles, als wäre das, würden die sich jetzt nicht bewegen, aber gleich wieder. Und habe erstmal mit dem Messer erstmal auf alle losgegangen. Hat natürlich keinen Unterschied gemacht. Aber das ist schon eine ziemlich gruselige Szene. Ich frage mich, wie sowas mumifizieren kann, wenn da so auf halbem Weg irgendwas aus dem Kopf rauswandert. Ich dachte, das ist eine Situation, wo es kein Zurück mehr gibt und wo es auch keinen Halt gibt.
Es ist schon ziemlich komisch, ne? Es sieht so aus wie in der Zeit eingefroren plötzlich. Genau. Als wäre während des Kopfplatzens und Plagger-Austretens plötzlich so die Stopptaste gedrückt worden. Man vermutet fast, dass noch irgendwelche Schädelsplitter in der Luft schweben müssten. Das tun sie nicht, aber so sieht's aus, so ein bisschen.
Stimmt, ja.
Das ist schon sehr komisch. Also der Plagger muss irgendwie beim Austreten sofort verstorben und mumifiziert worden sein oder irgendwie sowas. Wer weiß. Oder es ist halt einfach ein Präparat, ne? Kann ja sein, dass das einfach so hinarrangiert wurde. Man hat halt ein paar Leichen gesammelt und die da irgendwie in Wachs gehüllt dahin gesetzt oder was weiß ich was. Es wirkt schon sehr komisch, unnatürlich alles irgendwie.
Ja, auf alle Fälle. Ich frage mich, was die an Supportstaff da noch in dem Schloss haben, die Dinge präparieren, die solche Dinge halt machen, die man im Spiel jetzt nicht so wirklich trifft.
Die müssen da auf jeden Fall viele Leute haben, die da sehr effektiv sind. Du hast ja auch schon in den Ada Wong DLC in Separate Ways reingespielt. Und da habe ich mir schon gedacht, so okay, krass, anscheinend gibt es da wirklich eine ganze Gruppe von Arbeitern, die da im Hintergrund immer irgendwo warten. Und sobald Leon weg ist, bauen die irgendwelche krassen Barrikaden auf und mauern irgendwelche Durchgänge zu und blockieren Türen. Und wenn dann Ada weg ist, dann machen die ganzen Barrikaden wieder weg, damit das für Leon wieder offen ist, wenn der zurückkommt. Und wenn er weg ist, wird dann gleich wieder alles verbarrikadiert, damit später für Ada, wenn die zurückkommt, wieder geblockt ist. Da gibt es im Map-Design ein paar seltsame Phänomene, genau, weil Ada schon teilweise in sehr andere, also sehr anders dekorierte Räume kommt wie Leon, noch kurz vorher und nachher wieder mit Backtracking und so. Aber gut, die machen dann wahrscheinlich auch sowas wie diese präparierten Plagger-Mumien.
Hört sich auf alle Fälle nach einem spaßigen Job an.
Ja. Stressig aber auch. Ne? Ja, auf alle Fälle. Wer weiß, wie oft die das noch machen. Wer weiß, ob Luis nicht vielleicht so sein eigenes Setting bekommen hat. Und immer wenn Luis irgendwo durchgeht, müssen die wieder ganz anders dekorieren. Ist schon stressig, glaube ich.
Oh nein, er hat was vergessen. Er kommt zurück. Scheiße.
Ja, genau. Mach die Ada-Barrikade am Eingang weg. Holt die Luis-Barrikaden. Ja. Genau, neben den mumifizierten Leuten ist dann ja so ein kleiner Durchgang und das finde ich schon mal ziemlich gemein. Ich weiß noch, dass ich das bei meinem ersten Mal, da hatte ich echt ein mulmiges Gefühl, weil wie gesagt, das Setting ist ein bisschen gruselig und unheimlich, man hört das Gemurmel, man weiß, da drin sind Gegner und das Spiel gibt einem hier nicht irgendwie die Möglichkeit, dass man durch eine Tür geht, einen Raum betritt, wie man das normal macht, sondern man springt durch so ein kleines Loch in der Wand, so ein aufgerissenes Gitter quasi, in einen anderen Raum und man weiß schon, okay, ich springe jetzt hier in eine Kampfarena, aber es gibt kein Zurück mehr. Ich kann nicht wie in anderen Räumen dann zurück in den Gang laufen und warten, bis die durch die Tür kommen, sondern ich bin mittendrin. Ja. Es ist dann nicht ganz so schlimm tatsächlich, wenn man durchspringt, aber an der Stelle war mir schon mulmig zumute. Hatte ich gar keinen Bock drauf.
Das verstehe ich voll. Das ist so ein Weinkeller, glaube ich, in den man da reinspringt, oder?
Mhm, genau.
Und ja. Dann sieht man auch direkt geradeaus diese eine Lampe hängen, wo man es auch ziemlich eindeutig sieht, dass die zweite davon fehlt. Ja, dachte ich mir schon, ach ja, eine von den Teilen. Eine sehr hübsche Lampe, ich hätte sie gern behalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, genau. Es ist diese Lampe mit dem roten Licht, wie so eine alte Laterne mit so einem knallroten Licht drin. Und die haben wir schon ein, zweimal gesehen im Spiel. Und zwar immer an diesem mysteriösen Mönch mit der roten Kutte. Der hat ja im Remake so ein bisschen eine größere Rolle bekommen. Der beschwört ja quasi schon den ersten El Gigante im Bosskampf, anstatt dass der wie im Original von irgendwelchen Dorfbewohnern rausgezerrt wird. Und im vorherigen Kapitel konnten wir den mit dem Fernglas eben kurz beobachten, wie der in so einer Tür verschwindet. Also der wird da schon so ein bisschen mit Foreshadowing angekündigt und jetzt trifft man dann eben auch zum ersten Mal auf diesen roten Kerl mit seiner roten Laterne, weil diese rote Laterne ist eben das Schlüsselelement, das wir jetzt brauchen. Und der hat ja, finde ich, echt eine sehr coole neue Fähigkeit bekommen. Im Original war der ja wirklich einfach nur ein normaler Gegner, der halt rot trägt und einen Schädel auf dem Kopf. Und jetzt hat der quasi so ein bisschen so eine, ja, man kann es schon fast Magie nennen, ne? So ein bisschen wissenschaftlich erklärte Magie, aber er castet quasi so seinen Spell, indem er immer Gloria las Plaga ruft. Und dann platzen allen um ihn rum die Köpfe und die Plagger treten aus. Und das ist, finde ich, das macht ihn super gefährlich und super krass, weil plötzlich alle Gegner um dich rum zu richtig gemein gefährlichen Gegnern werden.
Genau.
Fand ich sehr cool, die Stelle. Sehr hart.
Vor allem auch viele von diesen Kopffässern. Nicht nur diese Peitschen-Klingen-Typen. Und ich glaube auch, kriegt Leon da nicht irgendwie auch so einen Schall-Stun irgendwie? Also es ist auch, ja, es wird eine sehr stressiger Kampf, wenn man entdeckt wird. Und ich glaube, man hat wenig Chancen, da rumzuschleichen. Ich glaube, einen Gegner erwischt man schleichen und ab dann hat es nicht.
Ja, genau so ging es mir auch. Ich glaube, ein Stealth gekillt. Aber man startet dahinter so einem Weinregal und da patrouilliert einer. Aber ich glaube, wenn du ums Eck gehst, zieht dich immer sofort der Rote, der oben auf so einem Podest steht und predigt. Ich glaube, da hat man nicht viel Chancen. Ich bin eh nicht so der Stealth-Spieler. Ich gehe eh meistens in die Action rein, aber ich habe es auch nicht versucht deswegen. Aber ich glaube, hier hat man auch nicht viel, wie meistens eigentlich im Hauptspiel, hat man nicht so viel Raum für Stealth-Kills. Ich find das ganz interessant, weil dieser Bereich ist ja im Grunde so von der Architektur her und von der Spiellogik und von der Spielaufgabe her ist das so eine neue Interpretation von dem Bereich, den wir auch aus dem Hauptspiel kennen, aber halt irgendwie ganz anders vom Feeling her. Weil wir haben quasi in der Mitte so einen relativ großen Raum, eine große Fläche und drumherum ist so ein Atelier, so eine Galerie, die im Grunde einmal rumgeht um diesen Raum mit mehreren Gängen nach oben. Und wir haben die Aufgabe, eben diesen roten Mönch, der dauernd auch vor uns flüchtet und dann wieder betet, zu fangen, weil der hat das Schlüsselitem, das wir brauchen. Und überall spawnen Gegner, in dem Fall jetzt eben durch seine Gebete eben die One-Hit-Kill-Kopffresser und die Tentakelhauer und es ist ziemlich gefährlich. Vor allem hatte ich keine einzige Blendgranate dabei und ich konnte auch keine craften, die hätten einem das echt leichter gemacht, aber ich habe echt einfach meine ganze Munition, die ich hatte, reingeschossen in die Gegner. Ich habe tatsächlich alle meine Fische gegessen. Ich habe mir die aufgehoben, ich habe die nicht verkauft. Ich habe jeden einzelnen meiner Fische hier in dem Raum essen müssen. Aber gut, dass ich so lange fischen war, sonst wäre das echt schwer geworden. Aber mit der Power der Forellen bin ich da gut durchgekommen. Und genau so einen Raum in der Anordnung, nur mit weniger Kopftentakelgegner, gibt es eben auch im Hauptspiel, nur ist das da so eine Art Kunstgalerie. Es ist sehr viel heller und sehr viel offener. Und sehr viel actionreicher auch. Da gehen dann irgendwelche geheimen Bilder auf und dann stehen da Gegner mit Raketenwerfer und so. Es dreht viel mehr
Ah,
durch in die
ja, ich
militärische
erinnere mich.
Richtung. Aber im Endeffekt müssen wir auch durch so einen kreisrunden Galerieraum diesen roten Kerl mit seinem Schlüssel verfolgen, ist es im Original.
War das
Also
das
eine
mit der
Stelle, die wir
Gatling
schon.
in der Mitte?
Genau, da kommt dann auch so ein Gatling-Turm in der Mitte. Also das Original ist da sehr viel actionreicher und heller. Und die haben das halt in so einen gruseligen Horrorpart verwandelt, aber von der Grundidee her im Grunde das Gleiche. Und das fand ich eine sehr interessante Neuinterpretation von der Passage aus dem Original.
Ich muss auch sagen, jetzt wo du es sagst, ich fand die Originalpassage immer so ein bisschen trashig, weil es halt einfach so, der Raum ist viel zu klein, dass da aus irgendeinem logischen Grund so eine Gatling reinpassen würde und mit den ganzen Raketen und allem wird das ein bisschen sehr übertrieben, dass die Neuinterpretation ist schon deutlich passender als das alte.
Ja, auf jeden Fall sehr viel stimmungsvoller. Finde ich schon sehr cool. Also die Neuinterpretation von diesen roten Kuttengegnern finde ich eben sehr cool. Und auch, was die damit gemacht haben und wie die den in den neuen Raum eingesetzt haben, finde ich schon sehr cool. Wenn jetzt dieser rote Mönch mit seinem komischen, ne, man sieht sein Gesicht nicht, aber der wirkt auch so ein bisschen komisch deformiert unter seiner Kutte. Der wirkt nicht wie ein normaler Mensch. Also da ist irgendwas mit seinem Kopf los offensichtlich. Da ist irgendwas krass mutiert unter seiner Kutte. Der ist auch sehr groß, übernatürlich groß. Und dann betet der immer so vor sich hin und allen um ihn rum platzen die Köpfe und Leon kriegt Halluzinationen oder Kopfschmerzen und kann sich kurz nicht bewegen. Wenn man das jetzt in so ein Action-Szenario mit Gatlings und Raketenwerfer gesetzt hatte, hätte das halt gleich gar nicht mehr so cool gewirkt. Also
Stimmt,
finde
ja.
ich schon gut, dass die der Neuinterpretation des Gegners auch einen passenden ersten Raum zur Verfügung stellen. Ah, eine Mücke. Yes, ich habe sie erwischt. So.
Ja, sehr coole Szene auf alle Fälle. Auch was ich sehr mag, es sind diese Fallen, die es da überall im Raum gibt. Natürlich diverse Sprengfässer, aber auch diesen Kronleuchter, den man runtersausen lassen kann, wenn man von oben auf die Galerie läuft. Da gibt es einen Hebel, wo ein Kronleuchter von der Decke fällt. Wenn du da Gegner irgendwie schaffst, da zu behalten, zu versammeln, ist das recht nützlich.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das kenne mit dem Kronleuchter, ob ich das. Ich hab's. Das kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Kann das sein, dass ich den Hebel übersehen habe und dass der, dass ich das nie gesehen habe, dass es da die Möglichkeit gibt?
Da gibt es oben an der Balustrade zwei, wie heißen die, Armbrustgegner. Links und rechts davon. Mhm. Und bei, wenn du reinläufst in den Raum gegenüber von dieser Tribüne, wo der oder diesem Aufenthaltsbereich mit dem Tisch und so, wo auch der Rotkutten-Typ hier rumläuft, da gibt es dann einen auf der rechten Seite einen Hebel für diesen Kronleuchter, den du da runterfallen lassen kannst. Und der ist auch riesig. Also der ist, diese Arena, die vor dieser Bühne ist, ist, ich würde sagen, die Hälfte davon macht dieser Kronleuchter platt.
Okay, das ist ziemlich cool. Ich überlege wirklich gerade, ich weiß, dass da oben ja quasi die Kurbel ist, die man braucht, um den Ausweg aus diesem Weinkeller freizuräumen. Oder?
Aber Kurbel? Nee, es geht, glaube ich, nur um diese Laterne. Du hast die Laterne und wenn du die gefunden hast, kommst du ja wieder zurück in den Anfangsbereich mit den zwei Laternen und dann kommst du ja schon raus.
Ach so.
Und vielleicht ist diese Kurbel, die du meinst,
dieses Kronleuchter. Das kann sein. Das habe ich vielleicht irgendwie falsch abgespeichert. Keine Ahnung. Da habe ich mir auch keine Notizen dazu gemacht. Aber gut, dann ist das wahrscheinlich der Kronleuchter. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, dann kann man den runterfallen lassen. Ich kann mich genau an die Stelle erinnern. Ich dachte, damit macht man einen Weg frei. Aber das stimmt ja gar nicht, ne? Quatsch. Man braucht ja nur die rote Laterne. Da hast du recht. Na, egal. Cool. Na gut.
Genau, also sehr cool, hat Spaß gemacht, der Kampf, aber war natürlich auch stressig, dann durchzulaufen, weil mir ging dann beim ersten Mal natürlich auch die Munition aus. Dann läufst du durch den Raum, suchst gelbe Kisten, um diese Munition wieder zumindest ein bisschen aufzufüllen. Und ja, das war stressig, hat aber Spaß gemacht.
Ja, bei mir war es eben auch ähnlich. Ich habe, wie gesagt, alle meine rohen Fische gegessen. Ich hatte keine Heilung mehr, ich hatte kaum noch Munition, nicht mehr viel zumindest. Ich habe die letzten paar dann wirklich auch mit der Pistole erschießen müssen. Und gerade diese Mäuler, diese Stufe 2 Plagger, die halten so viel aus, wenn man die nur mit der Pistole bearbeitet. Die sind furchtbar nervig. Ja. Und mein Body Armor, den ich gerade noch gekauft hatte, war auch komplett kaputt. Also so erster Playthrough auf Veteran ist das ein ziemlich krasser Raum. Ohne die ganzen Fische hätte ich das wahrscheinlich nicht aufs erste Mal geschafft. Aber so ging's ganz okay eigentlich, aber ich war am Ende danach. Aber war schon cool.
Ist es für dich auch so, dass das erste Hilfespray immer so das allerletzte ist an Heilung, ja, was man hernimmt?
Genau, doch, das ist bei mir auch so.
Und ist dir aufgefallen, dass du diese erste Hilfesprays in den Typewriter speichern kannst?
Ja, genau, das habe ich, das weiß ich.
Okay. Ich fand dich sehr confusing, weil ich habe die auch immer gespart, so gut es ging. Und dann irgendwie nach dem dritten Playthrough hatte ich irgendwie 15 Stück oder sowas. Und dachte mir, okay, die werde ich nie brauchen. Und habe dann irgendwie 10 eingelagert. Und bin mir nicht ganz sicher, warum man die einlagern können sollte.
Ja, weil es ist komisch, ne? Man darf wirklich nur sehr wenig einlagern. Eigentlich nur Waffen und Waffenzusatzobjekte wie Zielfernrohre oder sowas. Du kannst keine Munition einlagern und auch keine Heilkräuter, aber Erste-Hilfe-Spray ist erlaubt. Darf man bunkern in seinem Safe-Schreibmaschinenraum. Schon komisch. Aber gut, warum nicht? Aber habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch nie gemacht. Keine Ahnung. Habe ich mich nie so damit auseinandergesetzt. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob zum Beispiel ein riesiger Heilspray-Speicher im Schreibmaschinenraum irgendwie die Drop-Rate von Heil-Items beeinflusst oder sowas. Weil das Spiel macht das ja schon sehr gezielt so, dass du eigentlich Heilung immer nur dann findest, wenn du weniger als 2 Heil-Items in deinem Inventar hast. Dann droppt sehr viel Grünes. Ansonsten, wenn du wirklich gut aufgestellt bist heilungstechnisch, findest du ja meistens nur so die festen Objekte in der Welt. Es gibt ja quasi so der Loot, der platziert wurde und der ist immer gleich und der Random Loot und der orientiert sich sehr stark danach, was du hast und was du nicht hast. Und da weiß ich nicht, ob da die gespeicherten Heilsprays dazu zählen quasi oder nicht. Müsste man mal testen. Aber hat bestimmt schon jemand gemacht. Müsste man nur mal googeln. Aber so wichtig ist es mir auch wieder nicht.
Stimmt allerdings, ja. Mir ist auch noch nicht aufgefallen, dass dieser Drop so unterschiedlich ist. Ich dachte, Heil-Items sind immer relativ klar platziert, außer natürlich, du hast durch eine Suitcase oder so einen Multiplier für irgendein Heil-Item.
Doch, da ist das Spiel ganz krass. Also das Remake ist da ganz krass gebalanced, was die Drops angeht. Wenn du von irgendeiner Waffe keine Munition mehr hast oder wenn du keine Heil-Items mehr hast oder vor allem auch ganz wichtig, wenn deine Lebensenergie niedrig ist, dann droppt mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit Heilung beziehungsweise Munition für die Waffe, wo du nichts mehr hast. Und das geht sogar so weit, dass die Lebensenergie vom Bossgegner oder der Schaden, den du machst, ich bin mir nicht sicher, gescaled wird mit der Menge von Munition, die du hast. Wenn du mit sehr, sehr wenig Munition in den Bossgegner reingehst, dann kann es sein, dass du den mit relativ wenig Schuss schaffen kannst. Also ich weiß nicht genau, wie die Mechanik funktioniert, aber ich habe das Gefühl, so, wenn du das Gefühl hast, so, oh Gott, ich habe kaum noch Munition, ich schaffe den nicht mehr, dann sterben die Bosse in der Regel.
Aha, okay. Ist mir noch nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber ja, hört sich logisch an.
Ja, das ist ja schon sehr, sehr clever gemacht. Genau, letzten Endes habe ich dann eben den Raum auch noch geschafft und alles gelootet. Ich bin da halt auch immer so, weißt du, weil man könnte auch in den Raum reingehen, gezielt Jagd auf den roten Mönch machen. Der hält zwar viel aus, aber den kommt man schon gut hinterher und kann den gut wegsnipen, seine Laterne nehmen und abhauen. Aber das kann ich halt auch nicht machen. Ich muss so Räume sauber machen, alles töten und mich dann in Ruhe nochmal umschauen und wirklich alles looten. Ich will da nichts liegen lassen. Und meistens, abgesehen von Geld, also Peseta findet man dadurch wirklich viel, aber abgesehen vom Geld kommt man dann meistens geschwächter aus den Räumen raus, als man reingegangen ist. Ich weiß immer gar nicht, ob das Kosten-Nutzen-rechnungstechnisch sich überhaupt lohnt, aber ich kann da nicht einfach Gegner stehen lassen. Wo kommen wir denn dahin?
Verstehe ich sehr gut, geht mir genauso. Was ich bei jedem weiteren Playthrough jetzt immer gemacht habe, ist, dass ich schon von der Tür aus mit einem Sniper-Rifle die Rotkutte erstmal weggeschossen habe. Das ist, der verträgt schon einiges. Ich würde mal sagen, so vier Volltreffer braucht er schon. Aber dann ist das zumindest erledigt. Und ja, beim letzten Mal, als ich das jetzt letzten Freitag gespielt hatte, bin ich in den großen Raum erst reingegangen, als so gut wie keine Gegner, bis auf die Armbrustschützen in dem Raum waren, ich in dem ersten Raum stehen geblieben bin und gewartet habe, bis sie dann alle nach und nach zu mir reinkamen.
Ja, das finde ich echt ganz cool, wie man bei den zukünftigen Playthroughs so nach und nach seine Strategien entwickelt für die einzelnen Räume. Mittlerweile gibt's so viele Räume, die ich schon ziemlich gut skippen kann oder mir sehr leicht machen kann. Wie in diesem Canyon, wo es diese eine unzerstörbare Hütte gibt, wo nur ein Fenster reinführt und man kann halt, wenn man New Game Plus auf Profi startet, stellt man sich in diesem Canyon nach der Fabrik einfach in diese kleine Hütte und wartet, bis alle Gegner durch das kleine Fenster sich durchquetschen wollen und das Spiel wird super easy an der Stelle. Ja, man findet so seine Tricks raus. Das ist schon ganz interessant. In meinen New Game Plus Runs habe ich es tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann tatsächlich, gerade wenn ich einen S Plus Rang schaffen wollte, an solchen Passagen wirklich nur gezielt den roten ausschalte und weiterrenne. Aber da geht's ja dann auch gar nicht mehr um anständig looten und das Spiel wirklich so, ne, erfahren und mitnehmen wie beim ersten Mal, sondern da geht's halt um Speedrun quasi. Da hat man keine Zeit für sowas.
Das verstehe ich sehr gut, aber ich schaff's nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher noch nicht unter 4 Stunden geschafft, das Spiel, weil jedes Mal, wenn ich mit einem Speedrun anfangen will, läuft die erste Stunde erst immer prima. Du denkst so, also, wow, 1 Stunde und ich habe irgendwie von den ein Viertel oder ein Drittel ungefähr schon geschafft vom Spiel, wow. Und dann macht man Pause für den Tag, fängt am nächsten Tag wieder an und dann fängt man wieder an so, oh, hier gibt es noch einen Stadt. Ach, das ist nur ein kleiner Umweg, da kann man noch schnell das mitnehmen und dann war es das wieder mit dem Speedrun.
Ja, ich hab den schon relativ konsequent durchgezogen, meinem Profi S Plus Run. Aber mir geht's auch so, dass das Dorf, also ich habe ja diesen S Plus Rang auf Profi, habe ich sehr oft angefangen und dann aber wieder bleiben lassen und mir gedacht, na dann spiele ich jetzt erstmal S Plus auf Veteran, ne, weil dann schalte ich das und das Item frei, dadurch wird's wieder ein bisschen leichter. Aber ich habe das sehr oft geübt und sehr oft angefangen und diesen Dorfbereich kann ich wirklich mittlerweile sehr, sehr schnell. Da schaffe ich eigentlich jedes einzelne Kapitel in 10 Minuten ungefähr. Aber ab dem Schloss wird's echt hart und teilweise zäh und frustrierend und auf der Insel erst recht. Und so der Dorfbereich so zu Speedrunnen quasi macht mir sogar einigermaßen Spaß, finde ich ganz cool. Aber ab dann wird's immer wieder quälend. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das einmal geschafft habe, jetzt das Spiel auf S Plus auf Profi durchzuspielen. Und jetzt muss ich das alles nochmal irgendwann mit Ada Wong machen, mit ihrem Separate Ways-Ding. Das habe ich mir schon vorgenommen als Ziel. Aber da bin ich echt froh einfach, dass ich's hinter mir habe. Das ist jetzt auch kein Playthrough, der mir besonders viel Spaß macht. Aber halt, was das mal erledigen muss. Ich glaube, für die Katzenohren oder sowas, ne? Dafür unendlich Munition geben einem, glaube ich, die Katzenohren, genau, ja, die man dann kriegt. Ja. Hilft nichts. Cool, dass ich es mal gemacht habe, aber ist auch nicht meine Lieblingsspielweise für das Spiel.
Ja, mir fällt gerade auf, im Village gab es doch ein Achievement, dass man die Endbosse in so und so viel Minuten schafft oder so und so viel Sekunden eher. So ein Achievement gibt es, glaube ich, bei Resident Evil 4 nicht mehr, oder?
Nee, für die Bosse glaube ich nicht. Auch für einzelne Kapitel nicht. Da geht es nur noch um die Gesamtspielzeit.
Schade, das hat Spaß gemacht.
Mit Achievements kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ne. Nö. Genau, gut. Dann, ja, wenn wir den Raum geschafft haben und die Laterne aufgehängt haben an seinen rechtmäßigen Platz, dann kommen wir in einen kleinen Raum, so eine alte Buchdruckerei, wo man mit so mittelalterlichen geschnitzten Steinplatten irgendwie so auf Papyrus drucken kann. Und da kommt dann eine Cutscene und wir treffen Ada Wong.
You can stop right there, Leon. Would it make me use this? Would you?
Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada.
Das ist so das erste richtige Aufeinandertreffen zwischen Leon und Ada. Ada hat ihn ja schon vor dem Bürgermeister gerettet im Dorf. Und das war ja im Original noch eine optionale Cutscene, wenn man quasi zurückgegangen ist zum Bürgermeister nach dem ersten Aufeinandertreffen. Im Remake muss das ja passieren. Aber gut, da treffen wir dann eben auf Ada Wong. Die beiden machen so ein, weiß ich nicht, so ein kameradschaftliches Handgemenge, so ein bisschen, so ein freundschaftliches Kämpfen. Und Leon,
was mal so tut, ja, unter Freunden.
Genau. Ada stellt ihn quasi mit einer Waffe und Leon kann sie dann quasi entwaffnen und sie mit dem Messer stellen und sagt so, ja, so von wegen, never bring a gun to a knife fight. So von wegen, so im Nahkampf solltest du lieber Messer benutzen, da sind Pistolen nutzlos. Genau. Und das ist im Endeffekt der ganze Inhalt der Cutscene. Die reden auch irgendwas, aber ich habe mir nicht mal Notizen gemacht, weil es ist nicht sehr inhaltsvoll. Weißt du, um was es da eigentlich geht? Nee, eben.
Nee, ich kann mich auch nicht erinnern. Das war, wie du schon sagst, sie wird vorgestellt und es wird nochmal betont, dass sie wirklich, wirklich was drauf hat. Und das war's dann auch.
Genau, es ist nur so von wegen so, ja, das ist aber nach 16 Jahren eine ganz schön unhöfliche Begrüßung. Hahaha, so ungefähr. Ja, das ist im Grunde alles. Genau, und dann kommt in dem Zimmer, in das wir da gestolpert sind, nachdem Ada weg ist, müssen wir so ein kleines Rätsel lösen. Da muss man 4 so Steinplatten suchen, beziehungsweise 2 Steinplatten, 2 sind schon in so einer Tür und die muss man dann in die richtigen Fassungen bringen. Die Lösung für das Rätsel ist im Grunde in die Tür eingraviert, nur teilweise ein bisschen abgekratzt und man kann es schlecht erkennen. Aber wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, die überhaupt Sinn ergeben und eine davon ist die richtige. Ich habe kurz gebraucht, bis ich verstanden habe, dass auf der Tür quasi die Lösungssymbole eingraviert sind. Aber als ich das verstanden hatte, war ich dann auch relativ schnell durch. Ein ziemlich kleines, nettes, belangloses Rätsel, so wo man schnell mal durchrusht eigentlich. Oder?
Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber kann es sein, dass diese Platten im Raum die Position wechseln bei jedem Playthrough?
Ha, da habe ich ehrlich gesagt noch nie so genau drauf geachtet, aber tatsächlich denke ich mir zumindest jedes Mal, dass ich immer wieder nach den Platten suchen kann, muss und ich kann mir einfach nicht merken, wo sie sind, ne? Ich habe das immer auf mich geschoben, aber eventuell sind die tatsächlich, wäre eine gute Ausrede, dass es nicht an mir liegt, sondern am Spiel. Finde ich gut. Nehmen wir.
Gut. Ja, ich habe nämlich auch genau dasselbe Problem. Ich laufe da jedes Mal wieder rein und denke mir so, die lag hier und hier, dann läufst du da hin, ist nix. Und ja, dann sucht man halt doch wieder den ganzen Raum. Sie sind nicht gut versteckt, muss man auch dazu sagen. Aber sie sind halt irgendwie jedes Mal anders versteckt.
Aha, das kann durchaus sein. Ich finde, das ist gut auf jeden Fall. Ich erkläre das jetzt zum Kanon. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht genau, aber ich glaub's. Ich finde es gut.
Gut, dann sind wir uns einig. Sehr schön.
Ja, sehr gut. Genau, danach kommt man auch gleich noch mal zu einem Händler. Und der hat eine neue Waffe im Angebot. Oder ich weiß nicht, ob sie zum ersten Mal kaufbar ist, aber ich habe sie zumindest gekauft. Und zwar habe ich mein Scharfschützengewehr abgegradet. Ich habe mein altes Repetier-Scharfschützengewehr gegen die Stingray getauscht. Mit dem großen Vorteil, dass Leon jetzt nicht mehr nach jedem Schuss einzeln nachladen muss, sondern dass man ein ordentliches Magazin drin hat und auf einem ganz anderen Niveau snipen kann. Und in dem Bereich, der jetzt gleich kommt, hat mir das sehr geholfen. War ein guter Einkauf an der Stelle.
Wird da nicht auf dem Weg zu dem Händler noch der Spinnen, dieses Spinnen-Attachment Gegner vorgestellt auf dem Weg?
Ja, genau, du hast absolut recht, das kommt vorher, das habe ich voll übersprungen. Auf dem Weg zum Händler, genau, kommt so eine kleine Cutscene im Grunde, ne? Das ist eigentlich ganz cool gemacht, es ist nicht wirklich eine Cutscene, aber das Spiel ergreift kurz die Kontrolle über deine Kamera, damit du auch wirklich dahin guckst, wenn es passiert, und dann huscht quasi so schattenhaft irgendwas an der Wand vorbei, ne? Man geht dann da durch so enge Gänge und genau, irgendwas ist da, wird einem so angedeutet.
Genau, jedes Mal wieder versuche ich den Gegner dann mit irgendwas, auch irgendwas ich da immer auch in der Hand habe, zu erwischen, lässt das Spiel aber leider nicht zu. Genau, und dann läuft man diesen Gang entlang, denkt sich so, fuck, was kommt jetzt hier? Und dann kommt man auch in den Raum, wo, glaube ich, auch nochmal ein Schatz drin liegt auf der einen Seite. Das ist eine kleine Schatzkiste, oder ist das zwar eine Kiste, aber man kann sie nicht öffnen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Weiß
ich
nicht mehr.
Und läuft man den Gang so im 90-Grad-Winkel weiter und schiebt so ein Regal auf die Seite. Und wenn man dann da vorbei ist, oder, schiebt man ein Regal auf die Seite?
Ja, da ist okay, so ein umgestürztes Regal, das man so wieder aufstellen muss quasi, ja.
Und genau, dann wird das erste Mal der Gegner vorgestellt, wie er Dinge tut. Die Dinge, die er als Gegner so tun wird in Zukunft. Und das war auch eine ziemlich coole Szene. Also man hat wenig Zeit zu reagieren und es passt halt genau auf den Gegnertyp, der ja die normalen Gegner beschleunigt und im Prinzip deren Leben verdoppelt. Also man muss quasi den Gegner wegschießen und dann noch dieses Spinnen-Attachment.
Das ist eigentlich ganz cool, ne? Ähnlich wie bei dem roten Baron, den wir gerade schon bekämpft haben, haben die jetzt auch diesem Gegner so eine neue zusätzliche Fähigkeit gegeben. Diese spinnenartigen Plagger, die den Körper von ihrem Wirt verlassen können, gab es ja früher schon. Aber früher war es halt quasi so, die sind genauso wie alle anderen Plaggerarten aus den Köpfen der Gegner rausgeplatzt. Und nachdem die Gegner tot waren, haben die den Körper verlassen und waren dann nochmal eigenständige Krabbelgegner. Und das ist jetzt im Remake nicht mehr so, sondern jetzt gibt's die quasi schon auf der Map als eigenständige Gegner, die auch über Wände krabbeln können und sowas, wirklich wie so große Spinnen so ein bisschen. Und die können sich an den Rücken von Plagger-infizierten Menschen anheften und die Kontrolle über die übernehmen. Und wie du schon gesagt hast, werden die dann irgendwie super schnell. Und der erinnern ganz stark an die Twitcher aus Dead Space. Da das Remake von Dead Space kurz vor dem Remake von Resident Evil 4 gekommen ist, habe ich da sofort die Parallelen erkannt, weil die bewegen sich dann auch so ein bisschen ruckartig, ne, und stolpern so ganz schnell auf einen zu. Hat mich sehr stark an diese Dead Space-Gegner erinnert. Und genau, der wird eben da eindrucksvoll eingeführt mit eigenen kleinen Sequenzen, die man so dann auch später im Spiel nicht mehr hat. Aber finde ich eben auch nice, dass die den nochmal ein bisschen erweitert haben. Später im Spiel, auch jetzt in der Passage, die jetzt dann gleich kommt, hatte ich tatsächlich mal einen Gegner, den habe ich während der Verwandlung, also während der von dem Plugger übernommen wurde, den Kopf weggeschossen und der Kopf ist explodiert und ich dachte mir noch so, ja, dann hat sich der Gegner C erstmal erledigt. Die Spinne wird sich jetzt gleich von dem trennen und wieder ein eigenständiger Gegner. Aber der ist dann trotzdem auf mich zugerannt, wie blöd, und ich muss den trotzdem nochmal erschießen. Also selbst wenn man wirklich, ne, jeder Gegner im Spiel stirbt, wenn er keinen Kopf mehr hat, aber in dem Fall übernimmt wirklich quasi die Spinne die Funktion der Schwachstelle des Gegners. Alles andere ist quasi egal. Alles andere ist nur Bullet Sponge. Das ist schon ziemlich cool irgendwie.
Das stimmt. Ich finde, die Gegner, so wie sie eingeführt werden, erwartet man, dass sie deutlich mehr aushalten, als sie dann tatsächlich tun. Manchmal bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir doch denke, man hätte ihn ein bisschen nicht nur schneller, sondern auch ein bisschen stärker machen können. Aber wenn man dann wenig Munition hat, freut man sich dann doch wieder, dass sie so wenig aushalten.
Also aber, mir reicht. Ich finde die Befallenen halten gar nicht so wenig aus. Bis sich die Spinne mal wieder löst, kann man schon ein bisschen was reinschießen, finde ich. Die Spinnen selber sind halt dann instant tot, wenn man ein, zweimal drauf schießt. Aber ja.
Das stimmt, ja.
Vielleicht kommt es mir nur so vor, weil die so schnell nahe kommen, aber ich habe das Gefühl, die fressen ganz schön Munition, aber keine Ahnung.
Gut, genau, dann sehen wir dann jetzt beim Händler, gell?
Genau, beim Händler, wo ich mir eben die Stingray gekauft habe, habe ich ja schon gesagt, die mir dann sehr geholfen hat. Hast du da noch irgendwelche Upgrades vorgenommen bei dem?
Ich glaube, ich habe mir auch die Stingray gekauft, weil es, glaube ich, die erste Gelegenheit war, wo du dir die ja auch kaufen kannst. Und ich muss aber sagen, mir hat es ein bisschen leid getan. Ich glaube, Springfield heißt die andere, das alte Scharfschützengewehr, das abzugeben, weil das irgendwie gefällt mir das einfach optisch besser.
Ja, finde ich
cool. Schade, dass du das nicht aufrüsten kannst, dass es brauchbar wird. Das wäre schön.
Ich meine, wenn man das voll upgradet, wird es ja auch ziemlich gut, aber du hast halt trotzdem immer dieses Repetiergewehr. Du hast halt immer dieses nach jedem Schuss einmal kurz durchladen und das macht halt die Stingray, finde ich, schon sehr viel sinnvoller. Aber ich finde auch das alte viel stylischer einfach. Die Nachladeanimation und so weiter, das ist alles super schön gemacht und das fühlt sich alles viel physischer an, wie dieses neue moderne Stingray, wo man halt ein Magazin unten reinsteckt und fertig. Das ist wirklich nicht so schön gemacht. So geht's mir auch mit der Red 9. Das ist vielleicht nicht die beste Pistole im Spiel, aber ich nehme sie immer wieder gerne in meinen Playthroughs, weil die einfach irgendwie am schönsten und am stylischsten ist. Ich bin jetzt nicht so der Waffennah, aber das hat was. Das mag ich einfach. Sympathisch.
Absolut, ja. Finde ich auch. Und das ist ein schöne Pistole und auch schönes Gewehr. Da gibt's auf YouTube irgendeinen Waffenexperten aus Großbritannien, der da die Resident Evil Waffen ein bisschen erklärt, zu was die gehören. Und das ist super interessant, sich mal anzuhören, warum das überhaupt, was ist diese Red 9 und warum es die extra gegeben hat und so. Sehr zu empfehlen.
Würde mich sehr interessieren, wie der erklären kann, wie Leon am Schluss mit dem letzten Upgrade 100 Patronen in das Striker-Magazin kriegt. Aber gut. nach der Shopping-Tour betreten wir jetzt quasi das am Anfang schon angeteaste ganz neue Areal. Und da fällt mir im Originalspiel nichts ein, was irgendwie vergleichbar ist damit. Ist aber ganz cool, weil hier quasi ein Gegner, der später kommt, den es auch im Original schon gab, schon so ein bisschen eine Origin-Story kriegt oder zumindest schon mal eingeführt wird. Wir betreten nämlich jetzt quasi so eine Burgmauer mit mehreren Türmen und wir müssen quasi über so einen Halbkreis über diese Burgmauer drüber, über vier Türme, glaube ich, hinweg aufs andere Ende, wo ein Burgtor ist, und da ist unser Ziel, da müssen wir hin. Und als wir die erste Mauer betreten, springen dann gleich die Lautsprecheranlagen an und Salazar fängt wieder an, seine Monologe zu halten und begrüßt uns quasi hier, und wir sehen schon, dass auf den Burgzinnen oben oder hinter den Burgzinnen im ersten Turm stehen schon Bogenschützen, Plugger, die so unfair krasse Sniper sind, die eben jetzt mit der neu gekauften Stingray gleich mal super wegsnipen können, bevor wir überhaupt einen Schritt weitergehen. Und dann öffnet sich auch das erste Burgtor quasi schon. Da denke ich mir immer, hey Salazar, lass halt einfach mal das Burgtor zu, dann kommt Leon nicht mehr weiter und du hast gewonnen. Spiel durchgespielt für dich, aber gut. Er öffnet dann natürlich das Burgtor, dann kommt so eine Gruppe Gegner, wo auch zum ersten Mal so ein Spinnenplugger in freier Wildbahn quasi mit dabei ist. Und da habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass der eben nicht nur einen übernimmt, sondern wenn sein erster wird tot ist, springt er auf den nächsten und übernimmt den und gibt dem quasi ein extra Leben. Und ja, es ist gleich mal, fand ich ganz cool, dass dieser Spinnengegner nach der Einführung gleich nochmal so eine Demo dafür kriegt, wie er jetzt quasi im Spiel wirklich funktioniert dann.
Ja, absolut. Ich finde auch, es ist hier in dem Bereich ja besonders, das hängen ja überall diese Gewichte für die Burgtore, die man runterschießen muss, damit die Tore auch runterkommen. Und ja, das ist definitiv ein Konstruktionsfehler. Und wenn du das Teil dann schon da draußen an die Burgmauer hängst, dann streichst doch bitte nicht gelb an. Das würde auch helfen.
Ja, gut.
Aber genau, ich Das letzte Mal, als ich an diese Stelle kam, hatte ich, glaube ich, noch 10 Schuss Pistolenmunition und 5 Schuss Sniper. Das war ein bisschen stressig, ja, aber war auch wieder lustig. Und da kommen dann auch 2 mit Schilden.
Genau, ja.
Und die sind halt echt fies.
Genau, da war aber auch die Stingray echt nützlich, weil da hatte ich, nachdem ich eben die Bogenschützen vom Turm geschossen habe, hatte ich noch ein paar Schuss und habe dann die mit den Schilden eben weggeschossen, weil die Stingray durch die Schilde, durch die Gegner trifft, was schon echt praktisch ist. Das ist ja in dem Ada Wong DLC, aber da mache ich mit Michael einen eigenen Podcast dazu noch. Aber das ist so nice, dass Ada die Fähigkeit kriegt. Ich weiß gar nicht, ob du die schon hast. Dass man, das kriegt man über einen Kofferanhänger, dass Ada mit ihrem Greifhaken den Gegnern die Schilde aus der Hand reißen kann. Das ist so nice.
Nee, das kann ich noch nicht.
Okay, Spoiler-Alarm, aber das ist ja cool.
Nicht weiter tragisch. Was ich ja auch super cool am DLC finde, ist, dass du jetzt zugegen mit dem Greifhaken dich zu Gegnern selber hin schubsen kannst, dass du die schön kicken kannst. Das gibt dem Ganzen doch nochmal ein bisschen mehr Agilität, deinem ganzen Spiel.
Genau, das ist ein bisschen dynamischer, ja. Leon musste ja quasi zum Kicken, muss ja Leon immer in die Gegnergruppen so ein bisschen reinlaufen und Ada kann mit ihren Greifhaken quasi Nahkampfangriffe über Entfernung machen. Das ist schon auch ziemlich cool. Aber gut, zurück zu Leon. Genau, wir sind jetzt hier in diesen Burgmauern, diese Burgtürme, es kommen immer wieder Gegner. Und, ach so, wusstest du übrigens, das habe ich durch Rausprobieren, aber erst bei meinem zweiten Playthrough einfach rausgefunden. Im Original Resident Evil gibt es ja die Sequenz, dass Salazar über einen seiner Lautsprecher mit Leon redet und Leon schießt dann quasi auf den Lautsprecher. Und dadurch kriegt Salazar irgendwie so ein klirrendes Störgeräusch und hört auf zu reden, so ungefähr. Und diese Sequenz, diese Cutscenes, gibt's zwar im Remake nicht mehr, aber an allen 3 Stellen, wo Salazar mit dir über so ein Lautsprechersystem redet, kannst du einfach manuell da drauf schießen und dann hörst du nur so ein Ah! Und dann hört er auf zu sprechen. Und du kannst deine Dialoge überall abbrechen. Das finde ich sehr nice.
Nee, das wusste ich
nicht. Nices Easter Egg, dass die quasi diese Cutscene so ein bisschen ins Gameplay verbaut haben. Das ist schon lustig. Könnte man hier quasi auch machen. Ja, gut.
Gut zu wissen, ja.
In den Türmen gibt es dann quasi so ein kleines Rätsel. Da hat man dann mehrere Türen, die alle mit Sonne oder Mond markiert sind und mehrere Schalter, die man entweder auf Sonne oder Mond stellt und somit quasi die eine Art von Türen öffnet und die andere schließt. Und so muss man sich quasi durch dieses eigentlich sehr lineare, aber quasi dreistöckige Labyrinth durchballern. Überall sind dann auch eben Gegner und auch die neuen Plagger-Typen ist so, ne, so ein, keine Ahnung, ein relativ actionreicher Rätselpart so ein bisschen, durch den man aber, glaube ich, relativ ereignislos durchkommt.
Das stimmt, ja. Das einzige Gemeine an diesem Schalterrätsel ist, dass du diesen Schalter aktivierst und dann erstmal die Tür, die schon offen ist, verschließt für dich. Dann läuft man wieder rum, einmal den Kreis, macht's wieder auf, denkt sich so, naja gut, ein Fehler, den man einmal macht beim ersten Mal spielen. Und wenn man dann diese Treppe hochläuft, läuft auch, glaube ich, das erste Mal einer von diesen Spinnengegnern an der Wand entlang. Aha,
genau.
Leider auch immer an derselben Stelle. Das heißt, du zielst halt und weißt, okay, der müsste ungefähr da rauskommen und dann wartest einfach nur, bis er dran vorbeiläuft. Mhm. Aber genau, das ist der erste und dann gibt es noch einen zweiten Stockwerk höher. Ja, aber am Anfang ist man oder beim ersten Mal noch leicht erschrocken, dass die können auch Wände, aber wenn man es dann weiß, dann ist es nicht mal weiter tragisch.
Dieses an den Wände laufen ist leider auch ziemlich sicher einfach nur gescriptet. Das machen die nur in 1-2 Passagen, wenn sie sollen, immer gleich. Ansonsten habe ich das im Spiel und ich habe es jetzt doch 7-8 Mal durchgespielt oder so kein einziges Mal gesehen, dass einer von denen im Gameplay einfach mal so die Wand oder die Decke hochkrabbeln würde. Ich glaube, das passiert nur dann, wenn das Spiel das so gescriptet vorgesehen hat. Aber trotzdem cool, wenn man da die Wendeltreppe hochlaufen will und dann krabbelt einem so ein Ding an der Wand entgegen runter. Das ist schon erstmal ein cooler Moment irgendwie.
Das stimmt, ja.
Genau, und dann kommt eben so ungefähr ab der Hälfte was, mit dem ich wirklich gar nicht gerechnet habe. Ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Spiel gelandet. Das Ganze wirkt plötzlich viel mehr, als wäre es hier ein Herr der Ringe-Spin-Off geworden, anstatt Resident Evil. Weil plötzlich erscheint quasi auf der gegenüberliegenden Seite in der Burg ein Höhlentroll. Es ist natürlich ein Elgigante, aber er sieht einfach aus wie ein mittelalterlicher Troll. Elgigante sehen ja sowieso von ihren Körpermaßen so trollartig aus, aber dann hat er auch noch so eine geschmiedete Eisenrüstung an. Und ich schwöre, auf seinem Gesicht ist sogar die Hand Sarumans. In Wirklichkeit ist es einfach nur so weißer Lack, der da drüber gesprüht ist. Aber es sieht halt auch noch so ein bisschen fasrikantartig aus. Und der steht dann da oben und wirft mit Steinen nach Leon. Und ich dachte mir wirklich so, das ist jetzt einfach so abgedreht und so cool. Ich hab's total nice gefunden. Ich hätte es nicht erwartet auch, weil es eben eine ganz neue Passage ist. Sowas gab's ja im Original nie. Und es ist sehr gamey und sehr weird, aber auch einfach sehr cool, finde ich.
Das stimmt, das macht echt Laune. Und du hast, glaube ich, da die Chance, dass du backtrackst auf dieses Gebäude, wo du reinkommst, wo diese Scharfschützen-Armbrust-Gegner dich begrüßt haben, als du die Arena, oder nennen wir es mal Arena, betreten hast. Und ich glaube, das hat beim ersten Playthrough, habe ich es ganz sicher nicht gemacht, beim zweiten, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es hat bei mir 3 Playthroughs gedauert, bis ich gecheckt habe, dass man auf den ersten Turm wieder oben drauf kann. Da findet man auch dann eine von diesen dämlichen Puppen, die ja auch super, super fies versteckt sind im ganzen Spiel. Mhm. Und auch nochmal einen Schatz oben drauf.
Das habe ich tatsächlich bei meinem ersten Playthrough auch nicht gemacht, aber ich hätte es sogar versucht, weil ich hatte ja die Schatzkarte quasi vom Händler gekauft. Ich wusste, dass da ein Schatz auf mich wartet und wollte hinlaufen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, da Deckung zu finden. Das ist ein ziemlich langer Weg. Ich wusste nicht genau, wie ich den am besten gehen soll. Und der Elgigante hat mich dann mit seinen Steinen wirklich getötet an der Stelle. Und dann hat es mich genervt und ich dachte mir, okay, da muss ich jetzt erst eine Möglichkeit finden, den Elgigante auszuschalten und dann kann ich nochmal backtracken. Aber ich glaube, dann habe ich es einfach vergessen oder so. Ich bin dann nicht mehr zurückgegangen. Mhm. Aber man muss dann quasi wirklich aufpassen, der wirft die Steine wirklich sehr gamey, also ist halt ein Videospiel, immer im gleichen Rhythmus, immer in den gleichen Zeitabständen und kündigt das auch immer durch so ein Geräusch an. Man weiß, wann die Steine ungefähr kommen, aber man muss wirklich aufpassen, dass man da irgendwo Deckung findet, weil das Spiel ist da ziemlich gemein. Wenn du irgendwie im offenen Feld stehst, dann wird der dich ziemlich sicher auch im vollen Sprint treffen. Der zielt verdammt gut mit seinen Steinen und kann sehr genau berechnen, wo du sein wirst, wenn der Stein einschlägt. Das ist schon so ein Stop-and-Run an der Stelle einfach. Mit kleinen Gegnern, die einem noch zwischendrin nerven. Umso geiler, wenn man die in die Falle locken kann und die von den Steinen dann weggeworfen werden.
Das stimmt, das macht richtig Spaß. Aber ja, das ist auch dieses, man läuft da von Zinne zu Zinne, versteckt sich immer mal wieder mittendrin. Und es macht Spaß. Wenn man den Rhythmus dann, wo man dann, wenn man da durchgestiegen ist, dass das immer derselbe Abstand ist. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, der sieht dich und dann, aber der sieht dich einfach immer, der wird immer auf dich werfen. Und am Anfang sind ja auch noch so Holzschilde auf den Zinnen, die so relativ eindeutig deine Deckung sind. Und ich habe das Gefühl, dass diese Zinnen Holzschilde, wenn du da falsch stehst, die Steine da irgendwie durchschießen. Oder irgendwie an der Seite vorbei oder unten durch. Hm. Zumindest stand ich einmal dahinter und mich hat's voll erwischt.
Ja, das ist wirklich so. Der wirft irgendwie nicht so einzelne Felsen, sondern das ist wie so eine Schrotflintenladung mit vielen kleinen Steinen. Und die können manchmal in einem blöden Winkel einzelne kleine Bröckchen so ein bisschen an dem Schild vorbeifliegen und einem treffen. Das ist mir auch schon passiert. Der nimmt halt einfach so eine Handvoll Geröll so ungefähr und wirft die nach einem. Und ja, genau, die Schilde bieten da im blöden Winkel nicht immer hundertprozentig zuverlässigen Schutz. Das ist mir auch aufgefallen. Und die können auch kaputt gehen, glaube ich, wenn man zu lange dahinter bleibt. Also da muss man auch immer ein bisschen aktiv bleiben.
Wollte ich gerade sagen, das sind auch die stabilsten Holzschilde der Welt, aber wenn die irgendwann kaputt gehen, dann ist es okay. Ich glaube, so lange stand ich nie dahinter, dass ich das rausgefunden hätte, aber es hört sich an, als wäre das auf alle Fälle eine Möglichkeit. Und dann, wenn man ein Stückchen weiter ist, dann springt man in diesen Gang hinein und dann kommt man nämlich auch nicht mehr zurück. Das heißt, ab dann ist es auch vorbei, dass du dir diesen Schatz oder sowas holst, weil du springst ja dann ein Level tiefer und hast dann nochmal so ein Schalterrätsel. Da warten dann auch nochmal 2 normale Gegner auf dich. Und genau, man springt dann 2-mal runter und muss dann wieder im richtigen Moment natürlich eine Leiter hochklettern, weil du in der vollen Front von dem L-Gigante und dem Steinwerfen mit dem L-Gigante bist. Und das ist eine von den Szenen, glaube ich, wo du genau im richtigen Moment, wenn du dann eine Sekunde zu lang brauchst, dann hat es dich ganz oben, kurz bevor du wieder in Deckung bist. Mhm.
Ich glaube, man kann theoretisch bis ans Ende zurücktracken, wenn man weiß, wie. Es geht zumindest, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Im ersten Playthrough habe ich es auch nicht gemacht, aber ich glaube, in Kapitel 9 kann man nochmal die ganze Mauer von dem einen Ende ans andere zurückgehen. Da haben die auch neue Gegner platziert, also das ist optional auch so gewollt. Und da kannst du dir das tatsächlich auch nochmal den Schatz holen, wenn du willst. Aber das ist okay, alles rein optional. Ja. Und da haben die aber dann auch tatsächlich ein paar Leitern aufgestellt, die vorher nicht da waren. Also es kann gut sein, dass man während des Elgigante-Kampfs wirklich gar nicht mehr zurück kann. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber später geht's dann auf jeden Fall. Aber genau, letzten Endes, wenn man es dann geschafft hat, da durchzukommen, dann findet man wieder so ein Gewicht, das genauso wie an dem Katapultplatz quasi so eine Kanone nach oben kurbelt. Und dann kann man sich mit der Kanone dem Elgigante stellen und den auf einen Schuss dann auch erledigen. Den man aber auch gut timen muss. Mich hat er erstmal von der Kanone nochmal ordentlich weggewuchtet mit seiner Steinschrotflinte. Aber dann beim zweiten Mal hat es funktioniert und ich konnte ihn wegschießen. Und der Schuss landet dann quasi wirklich so im Auge im Grunde von diesem höhlentrollartigen Gigante. Und dann fällt er in den Abgrund und scheint besiegt.
Das sieht extrem fies aus.
Ja, genau. Das stimmt.
Genau, dann benutzt man auch die Kanone nochmal. Ein bisschen weiter. Man hat dann, für mich war es als erstes, ich habe ein paar Gegner da stehen sehen vor dem nächsten Tor und dachte mir so, ach, wie praktisch, ich habe eine Kanone und habe erstmal die weggeschossen, weil man die so schön mit einer Kugel erwischt. Und dann wird dir aber nochmal ein Marker angezeigt, dass du dahinter auch noch das Tor damit über den Haufen schießen kannst. Und genau, das war dann relativ klar, dass was hier von dir verlangt wird. Genau. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, wie stark das Spiel dich auf Dinge hinweist. Also ich weiß, da gab es anfangs ja schon eine Diskussion, ob die Kisten jetzt wirklich alle einen gelben Paintjob brauchen, damit du weißt, dass du die zerstören kannst. Und ja, auch mit diesen Türen und so, dass man ganz klar weiß, okay, das ist jetzt dein nächstes Goal. Ja, manchmal würde ich mich freuen, wenn es das zumindest bei den schwierigeren Schwierigkeitsgraden weniger Hinweise gäbe. Aber für manche ist es vielleicht auch deutlich entspannter, wenn sie dann nicht suchen müssten, um zu sehen, wie es weitergeht.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz andere Diskussion natürlich, aber ich glaube, das ist in modernen Spielen einfach schwierig, weil andererseits ist jeder frustriert und genervt, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht und dann muss man ewig suchen und dann beschweren sich die Leute. Und in älteren Spielen wie im Original Resident Evil 4 war es halt einfach so, du gehst in einem Raum und da halt einfach die Leistung begrenzt war, standen da halt als Dekoration irgendwie ein Schrank und ein Kästchen und ein Bett. Und mehr Möbel waren da nicht. Und dann gehst du die drei ab und dann siehst du schon, was du aufmachen kannst und was nicht. Und in neuen Spielen ist halt alles super detailliert dekoriert und deswegen müssen halt die paar Sachen, mit denen du interagieren kannst, irgendwie hervorgehoben werden. Und ich persönlich finde jetzt zum Beispiel die gelbe Markierung auf den Kisten gar nicht so schlimm. Vor allem, weil ich finde, im Original haben die Kisten, die man zerstören kann, auch so einen sehr stark hellbraunen Ton, der sie auch ganz stark von dem anderen dunkelbraun abhebt. Ist vielleicht so ein bisschen eleganter als so gelbe Pinselstriche, aber wirkt halt auch sehr stark herausstechend. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so unterschiedlich zum Original. Aber gut, ist wieder eine andere Diskussion.
Was mir gerade noch einfällt, wegen der Arena am Anfang, die wir hatten mit dieser Weinkeller, wenn wir durch diesen Weinkeller geschafft haben, die Laterne bedient haben, dann gab es dann einen Bereich, wo man nur mit Ashley rein kann, wo man sie über so einen Vorsprung heben muss. Und das hat man bei mir, also ich glaube, ja, jetzt auch beim dritten Playthrough oder so, bis zum dritten Playthrough gedauert, dass ich dran gedacht habe, dass ich da nochmal zurück muss mit Ashley und die da drüber heben muss. Das ist auch so ein super tricky Schatzversteck gewesen. Und ja, da wird man dann auch nochmal angegriffen, aber das ist nochmal, das ist dann, glaube ich, Kapitel 10 oder so. Nochmal ein anderes Thema.
Genau, da gibt es ja dann eben mehrere Möglichkeiten im kommenden Kapitel, wie man mit Ashley nochmal backtrackt an die Stelle. Und unter anderem kann man da eben auch den langen Weg quasi über die Mauer gehen und bis dahin zurückgehen. Alles quasi. Klar. Ja, genau. Aber ich habe es auch in meinem ersten Playthrough einfach vergessen. Ne, da passiert so viel von dieser Stelle, wo man sieht, aha, da müsste ich mit Ashley nochmal zurückkommen, bis zu der Stelle, wo man dann wirklich mit ihr zurückkommen könnte. Da vergeht so viel Zeit, das habe ich auch vergessen. So was Ähnliches gibt es übrigens im Original. Und ich habe ohne Witz erst so 15 Jahre nach Release oder so zum ersten Mal diese Stelle, die Schatzkammer geöffnet. Weil da muss man auch nach dem Labyrinth mit Ashley nochmal zurücklaufen, ziemlich weit in der Burg. Und dann kann man die da auch über so ein kleines Fenster heben bei so einem Brunnen voller Raben. Und dann öffnet die einem so eine kleine Schatzkammer. Da findet man dann Schätze, die ich in meinen 20 Jahren fast Resident Evil 4 Erfahrung kein einziges Mal gefunden habe. Das finde ich so immer total crazy, wenn man glaubt, man kennt ein Spiel in- und auswendig und dann entdeckt man sowas und denkt sich so, what the fuck, all die Jahre waren eine Lüge.
Stimmt, ja, aber das, glaube ich, spricht auch für ein gutes Spiel, dass du da immer noch Sachen entdeckst nach so, so vielen Jahren, ja. Die einem einfach vorher nicht bewusst waren.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Nee, ist schon sehr cool. Genau, und dann ist eigentlich Kapitel 9, oder welches Kapitel haben wir jetzt? 8. 8 ist auch schon so ziemlich fertig. Dann kommt noch einmal, ne, wenn man meint, man hat's geschafft, die Kampfmusik hat schon aufgehört, man geht Richtung zerstörtes Burgtor. Plötzlich bricht dann aus so einer kleinen Holzbrücke, die man überquert, nochmal der El Gigante durch und will Leon packen, aber das wird dann in einer Cutscene abgespielt, da muss man nichts machen. Und Leon smoothed glitschig über den El Gigante drüber und lässt sich nicht packen und dann stürzt er ab in die Dunkelheit und verschwindet. Und dann betreten wir so einen kleinen, weiß ich nicht, Ballsaal oder sowas, so ein prunkvolles Zimmer auf jeden Fall, wo Ashley auf einer Couch sitzt und weint, weil sie Angst einfach hat, dass sie uns oder sich selbst verletzen könnte, weil sie die Kontrolle verloren hat. Sie sieht dann aber, dass auch wir infiziert sind und das gibt ihr dann irgendwie so ein bisschen Sicherheit, weil Leon dann sagt, hey, wir stecken hier, wir sitzen im selben Boot und wir finden schon eine Möglichkeit, alles wird gut. Und dann fängt sie sich wieder und das ist das Ende von Kapitel 8.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann war ja dieser Raum auch das im Originalspiel das erste Mal, dass wir Ada treffen. Und da gab es eine Cutscene mit ihr im Original, wo man mit ihr gesprochen hat, wo es auch in dem Raum irgendwie ein bisschen mehr zu entdecken gab und andere Türen. Ich glaube, das war nicht nur im jetzigen Remake ist es ja eine Tür rein, eine Tür raus. Ich glaube, da konnte man noch ein bisschen mehr machen. Und auf dem Weg zu diesem Raum sieht man das erste Mal dieses Labyrinth. So im Vollen. Man sieht es ja von der anderen Seite noch, weil wir sind ja jetzt dann quasi wieder am Anfang, so Full Circle, einmal der lange Weg wieder zurück zu dem Anfangsbereich, wo dieser Springbrunnen und der Händler und alles auch sind, zwar hinter einer Tür verschlossen, aber genau, wir sind dann wieder zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Labyrinth fand ich im Original schon scheiße und finde es auch immer noch mit der schlimmste Teil ja, in dem Spiel.
Ich auch. Im Original jedes Mal, wenn ich in dieses Labyrinth muss, ist es so, oh Gott, nein, muss das echt sein? Wundert mich übrigens gar nicht, dass man im Original im leichten Schwierigkeitsmodus das Labyrinth nicht machen musste. Da brauchte man den Schlüssel nicht, den man da drin findet. Das ist ein von zwei Passagen, die rausgenommen haben auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Und im Remake war es jetzt auch so, als ich gesehen habe, so, oh Gott, jetzt geht's gleich ins Labyrinth. Das war so die eine Stelle, wo ich gehofft habe, dass sie die rausnehmen. Stimmt, aber dann habe ich es gesehen und dachte mir, oh Gott, ja, hilft nichts.
Ich bin kein Freund vom Labyrinth. Nicht, weil das super schwer ist oder weil das super, es finde ich einfach nur eine Zeitverschwendung. Von vorne bis hinten.
Ja, ich find's so stressig und nervig, weil alle Gänge sind eng, ich verlaufe mich dauernd, ständig springen diese Hunde überall durch die Hecken durch. Es ist super schwer zu kontrollieren und zu orientieren. Ich mag's nicht. Ich finde das Remake-Labyrinth tatsächlich irgendwie leichter oder besser zu navigieren als das Original-Labyrinth. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber da komme ich besser damit klar. Aber das ist eine Geschichte für die nächste Folge.
Das stimmt.
Genau. Jo, gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Vielen Dank, Lauren, dass du mit dabei warst, um mit mir über Kapitel 8 zu sprechen. Wirklich ein interessantes Kapitel. Wie gesagt, ne, zum ersten Mal wird hier wirklich ein ganz, ganz, ganz neues Kapitel, eine ganz neue Passage eingeführt und diese auch noch ziemlich cool. Und fand ich sehr spannend, das Ganze nochmal jetzt hier mir im Detail anzugucken. Hab mich sehr gefreut. Danke auch an euch alle da draußen, die das jetzt gehört haben. Wenn ihr das hören dürft, bedeutet das nämlich, dass ihr Coffee Cake and Games auf Steady oder Patreon unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid das wichtige Rückgrat dieses Podcasts und ihr macht es erst möglich, dass wir so coole Sachen machen können wie diese Folge. Danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Danke für die Einladung.